Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge, an denen man erkennt, dass die Welt sich doch ziemlich stark verändert. Vor etwa 10 Jahren noch haben die Deutschen ihre Einkäufe in aller Regel mit Bargeld bezahlt. Heute setzt sich nicht nur das Zahlen mit Karte durch, es wird immer häufiger auch einfach gleich mit dem Mobiltelefon bezahlt, auf dem eine digitale Geldkarte hinterlegt ist. Münzen und Scheine verschwinden allmählich tatsächlich so ein bisschen aus dem Alltag. Ich habe über diese Entwicklung mit Peter Rubejsek gesprochen, dem Chef von Mastercard in Deutschland, also einem der 2 großen global tätigen Kreditkartenanbieter. Natürlich profitiert Mastercard davon, dass immer mehr Menschen digital bezahlen. Zugleich aber mehrt sich ja auch die Zahl der Alternativen, also der Konkurrenten für so ein Unternehmen. Es gibt nicht mehr nur die Girocard, sondern auch Anbieter wie PayPal oder Vero. Zugleich kommen Systeme wie Apple Pay oder Google Pay hinzu, die Girokarten und Kreditkarten einfach einbinden, die sozusagen zwar auch Mastercard nutzen, aber da auch noch ein anderes System drüber setzen. Und dann gibt es ja auch noch die Pläne für einen digitalen Euro. Mit dem würde dann de facto ein staatlicher Anbieter auf den Markt kommen und der könnte zumindest perspektivisch die bestehenden Lösungen ziemlich überflüssig machen. Wie also behauptet sich ein Unternehmen wie Mastercard in einem solchen Umfeld? Zumal es ja immer mehr Menschen gibt, die sich gerne unabhängig von US-amerikanischen Anbietern machen möchten. Über all das habe ich mit Peter Rubejsek gesprochen. Er ist schon seit 2017 im Unternehmen und hat, das kann man so sagen, einen sehr breiten Blick auf technologische Entwicklungen. Rubejsek hat in England promoviert und sich dabei auch damit auseinandergesetzt, wie mit maschinellem Lernen ökonomische Entwicklungen analysiert werden können. Sie werden gleich hören, dass er auch die Welt der Zahlungsdienstleister ziemlich umfassend durchdrungen hat. Herzlich willkommen, Peter Rubejsek, in unserem Podcast.
Hallo, Kreimer.
Herr Rubejsek, es ist noch gar nicht so lange her, da, wenn man an bargeldloses Bezahlen gedacht hat, dann gab es eine Variante wie die Girocard, dann gab es die Varianten der Kreditkarten, zu denen Sie auch gehören oder Ihr Unternehmen auch gehört, und das war's eigentlich. Jetzt hat man das Gefühl, die Palette ist deutlich breiter geworden. Es gibt eine Großzahl an Alternativen dazu. Wie würden Sie einem jungen Menschen heute erklären, wozu er eine Mastercard braucht?
Naja, erstmal würde ich jedem sagen, er oder sie möge doch bitte so bezahlen, wie es gerade passt und gefällt. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen auswählen, wie sie bezahlen, und jedes zusätzliche Instrument ist dabei natürlich hoch willkommen. Wir freuen uns natürlich, wenn es eine Mastercard ist, und die hat viele Vorteile. Die funktioniert nicht nur im Inland, sondern im Ausland. Die funktioniert auf dem Mobiltelefon, in der Uhr, die funktioniert im Internet und schützt auch vor unerlaubten Transaktionen. Das heißt, wenn man irgendwann mal sozusagen Opfer eines Betrugs wird und man hat das nicht zu verantworten, man hat sich sozusagen mit der gebotenen Sorgfalt verhalten, dann kann man sehr unproblematisch das Geld wieder zurückbekommen. Das ist, glaube ich, gerade heutzutage bei immer wachsenden Umsatzvolumina im E-Commerce von entscheidender Bedeutung.
Aber Sie würden ja nicht bestreiten, dass Sie sozusagen mit einer größeren Konkurrenz zu tun haben als noch, sagen wir, vor 10 Jahren.
Absolut. Und das variiert natürlich auch in den Regionen auf dem Planeten sehr, sehr stark, welche Konkurrenz das im Besonderen ist. Insbesondere in Südostasien beispielsweise ist ja eine Vielzahl von Bezahlverfahren auf verschiedensten technologischen sozusagen Bausteinen aufgebaut, entweder Konto-zu-Konto-Transaktionen oder mit einem QR-Code ist man dort unterwegs. Das ist ja quasi eine Mobile-First-Gesellschaft. Alles läuft über das Mobiltelefon.
Aber in Brasilien gibt es sowas wie Pix. Es gibt genau PayPal, das ist allen vertraut, die auch in das gleiche Geschäft gehen. Also da wird der Kuchen kleiner, oder?
Ja, das Geschäft wird spannender. Der Kuchen wird ja an sich größer. Man muss ja sagen, dass gerade wenn das um das digitale Bezahlen geht, dann hat sich natürlich das Verhalten der Menschen schon entscheidend geändert. Also ich sagte ja eben, jeder soll so auswählen können oder bezahlen können, wie er gerne mag. Und noch vor 10 Jahren hätte man in Deutschland 80% der Umsätze im Einzelhandel mit Bargeld gesehen. Heutzutage sind es vielleicht noch 35 und der Rest ist irgendwie digital. Ja, und von diesem digitalen Teil ist der Großteil natürlich die deutsche Girocard, der unangefochtene Platzhirsch hier mit 65% Anteil an allen Kartentransaktionen. Aber auch wir spielen da eben eine Rolle.
Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Das Bezahlverhalten ändert sich in Deutschland. Es gab ja schon immer dieses Klischee, die Deutschen sind Bargeldfans, sind Muffel, was andere Zahlungsmodelle angeht. Und Sie sagen, das ändert sich jetzt tatsächlich?
Ich denke, die Digitalisierung hat uns gezeigt, was gewinnt. Am Ende gewinnt eine gute User Experience. Die Menschen da draußen, das ist zumindest unsere Erfahrung, das wissen wir aus Studien, das wissen wir auch von unseren Lizenznehmern, den kartenausgebenden Banken, den Menschen ist es letztendlich egal, womit sie bezahlen. Die wollen einfach nur schnell, sicher, kostengünstig bezahlen können und suchen sich einfach automatisch die beste User Experience. Und gutes Beispiel ist das Thema kontaktlos. Das ist mittlerweile sind 80% aller Transaktionen kontaktlos. Das war vor 10 Jahren nicht denkbar. Da hat man das angeschaut, diese Technologien, sich gefragt, wozu brauche ich das eigentlich? Aber die Konsumenten und Konsumentinnen haben halt einfach das angenommen. Ja, dasselbe gilt für Mobile Payments. Der überwiegende Teil und die größten Wachstumszahlen passieren eben bei der Bezahlung mit dem Handy oder mit der Uhr.
Aber wir hinken ja schon noch hinter anderen europäischen Ländern, aber auch global so ein bisschen hinterher, was dieses Prinzip angeht, oder?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, wir haben natürlich hier schon eine gewisse Vorsicht irgendwo in unserer Mentalität mit eingebaut. Und das ist ja auch nicht zwingend falsch. Aber ich kann nicht erkennen, dass wir irgendwie sozusagen dahinterher hinken würden, was die Auswahlmöglichkeiten an digitalen Bezahlverfahren angeht.
Können Sie denn ein bisschen was zu den Wachstumszahlen auf dem deutschen Markt sagen, was Ihr Unternehmen angeht? Also wie entwickelt sich das?
Genau, also wir wachsen gesund zweistellig. Wir sagen immer so euphemistisch in the mid-teens. Ja, und da weiß man dann ungefähr, was gemeint ist. Damit sind wir auch sehr, sehr gut dabei, auch im globalen Vergleich, was sozusagen das Wachstum des Gesamtkonzerns Mastercard angeht. Und natürlich hilft es uns dabei, dass die Menschen immer mehr gerne digital bezahlen wollen und sich dabei dann eben Bezahlinstrumente suchen, die immer und überall unproblematisch funktionieren.
Jetzt gibt es ja sozusagen unterschiedliche Arten und Weisen zu wachsen für ein Unternehmen wie das Ihre. Einerseits sozusagen das ganz klassische Modell. Ich habe meine Mastercard oder halt auch die Konkurrenz im Portemonnaie, zücke sie dann, wenn es ans bargeldlose Zahlen geht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Sie wie so ein Zahlungsabwickler arbeiten für andere, beispielsweise für Revolut oder für Wise oder für was für ein Modell auch immer. Spielt das eine wachsende Rolle? Ist das sozusagen so ein bisschen, wo es hingeht?
Eine ganz entscheidende, ja. Ich glaube, das, was viele sozusagen sehen, wenn sie auf das Markenzeichen Mastercard, die zwei Bälle draufschauen, die denken dann sozusagen an ein Kärtchen und davon gibt es auch 3,5 Milliarden auf diesem Planeten. Aber keine von diesen Karten haben wir persönlich irgendeinem Konsumenten oder einer Konsumentin überreicht, sondern das passiert immer nur über Dritte. Das sind die sogenannten Issuing-Banken, die kartenausgebenden Kreditinstitute. Und das sind unsere eigentlichen Kunden. Die bekommen von uns eben nicht nur dieses weltumspannende Netzwerk mit 150 Millionen Akzeptanzstellen zur Verfügung gestellt, sondern auch zusätzliche Services. Dazu gehören Dinge wie zum Beispiel Cybersicherheit. Wir sind ein riesiges Netzwerk. Wir haben uns jeden Tag mit vielen Angriffen sozusagen auseinanderzusetzen. Und unsere Technologie ist da recht weit fortgeschritten, uns dort zu wehren und zu verteidigen. Wir haben alleine über die letzten 3 Jahre 50 Milliarden an Betrug verhindert weltweit durch Technologie, die auf unserem Netzwerk läuft. Das ist ein Service, den können unsere Lizenznehmer konsumieren von uns. Und die Liste geht weiter. Also das heißt, gerade kürzlich haben wir uns erst verstärkt mit einer größeren Akquisition von einem Unternehmen, was man vielleicht gerade gar nicht erst in Verbindung bringen würde mit einem Technologiedienstleister wie Mastercard. Das Unternehmen heißt Recorded Future und spezialisiert sich darauf, Früherkennung von Cyberbedrohungen zu machen. Das heißt also, bereits bevor die eigentliche Attacke entsteht, zu erkennen, wer möchte eigentlich mich, Unternehmen X, angreifen. Auch diese Technologie stellen wir mandantenfähig natürlich unseren Partnern zur Verfügung.
Da wir jetzt schon bei diesem Thema Cybersicherheit sind, das Sie angesprochen haben, da reden wir ja auch so ein bisschen von einem Katz-und-Maus-Spiel. Also es gibt die These, dass mit der Entwicklung von Quantum Computing, aber vor allem mit künstlicher Intelligenz natürlich auch die Angriffe eine höhere Qualität annehmen, wenn man das so sagen möchte, dass dann wieder die Verteidigung gestärkt werden muss. Wie kann man da mithalten?
Indem man nicht stillsteht. Also völlig richtig. Gerade generative künstliche Intelligenz ermöglicht eine komplette Veränderung der Angriffsmuster und der Art und Weise, wie diese Industrie operiert. Also wenn man sich heutzutage den Cyberbetrug oder die Cyberkriminalität anschauen würde, dann wäre das die drittgrößte Volkswirtschaft. Also noch vor Deutschlands Bruttoinlandsprodukt würde man die Cyberkriminalität einordnen müssen. Das ist nicht nur deswegen der Fall, weil es eben viel zu gewinnen gibt aus der Perspektive der Bad Guys sozusagen, sondern weil es mittlerweile zu einer richtigen Industrie geworden ist. Also es gibt Cybercrime as a Service. Ja, ich kann also im Dark Web mir gerne aussuchen, was ich gerne angreifen möchte und wie ich das tun möchte und das im Grunde genommen komplett auslagern. Das heißt also, alle, die auf der anderen Seite stehen, also die Good Guys, unsere Kunden, wir, alle Konsumentinnen und Konsumenten, die Händler, müssen letztendlich jeden Tag daran arbeiten, dass wir uns weiter verteidigen. Wir haben beispielsweise für unsere Betrugserkennungssoftware generative künstliche Intelligenz eingesetzt, um die Trainingsqualität zu verbessern. Das sind ja alles heuristische Algorithmen, die müssen irgendwie ausgebildet werden, trainiert werden und mit generativer KI kann man eben dieses Training nochmal deutlich optimieren. Und es ist uns gelungen, die Betrugserkennungsrate um 20% zu steigern und gleichzeitig die Falschalarme um 80% zu senken. Das heißt also, man kann, das sind die Good News, ja, man kann eben auch auf der Verteidigerseite eben davon profitieren, dass es diese Technologie jetzt gibt.
Sie haben von neuen Angriffsmustern gesprochen. Können Sie da so ein bisschen konkreter werden? Also wir wollen jetzt hier natürlich keine Tipps geben, aber dass man ein bisschen eine Vorstellung hat, was Sie damit meinen
Klar, also vielleicht zwei Beispiele. Eins, wir haben eine Verdreifachung gesehen im vergangenen Jahr der Angriffe, die nachweislich, sagen wir mal, geopolitisch motiviert waren. Das heißt also, es sind plötzlich ganz andere Akteure, die sich hier daran versuchen. Es sind nicht ausschließlich finanziell motivierte Akteure mehr unterwegs. Zweites Beispiel, während man in der Vergangenheit vielleicht sozusagen Bedrohungsszenario entdeckt und dann versucht hätte, einmalig auszubeuten, geht es immer mehr in die Richtung selbstlernender Angriffsmuster, die man sozusagen aufsetzt und die sich dann auch halbwegs autonom sozusagen verändern und anpassen.
Mhm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen zu der Frage, die wir so eingangs hatten, wie sich ein Unternehmen wie Mastercard im deutschen Markt behaupten kann. Es hat eine Studie der Deutschen Bundesbank gegeben, die zu dem Ergebnis kommt, dass Kredit- oder Debitkarten für die Händler deutlich teurer sind als die Alternativen wie die Girocard oder das Bargeld. Da gab es auch Vergleichszahlen dazu. Das ist ja auch eine Frage, wie die Händler darauf reagieren, also ob sie diese Systeme anbieten oder nicht, worauf sie ja wiederum angewiesen sind. Wie reagieren sie darauf?
Also grundsätzlich gilt für die Händler natürlich genau das, was für die Konsumentinnen und Konsumenten auch gilt, nämlich Wahlfreiheit. Die können sich natürlich entscheiden, mit welchem System sie bezahlen lassen möchten. Die Tatsache, dass wir in den letzten 5 Jahren von 100 Millionen auf 150 Millionen Akzeptanzstellen weltweit gewachsen sind, scheint ja ein Indikator dafür zu sein, dass sich das lohnt, Kartenzahlungen von uns oder auch von unserem internationalen Wettbewerber zu akzeptieren. Also das wäre vielleicht mal ein Datenpunkt zur Einordnung. Der zweite Datenpunkt ist, man muss immer dann, wenn man versucht, die wahren Kosten von einem Bezahlinstrument zu vergleichen, dann kann man nicht immer nur auf die direkten Kosten setzen, also sozusagen die Gebühr, die ich für die Transaktion zahlen muss, sondern man muss sich die gesamte Wertschöpfungskette Payment anschauen. Und die hört nicht an der Kasse auf, wenn ich sozusagen die Schublade zumache und das Bargeld ist drin, sondern die hört erst dann auf, wenn ich das gezählt habe, wenn ich die Buchhaltung dafür gemacht habe, wenn ich es weggebracht habe. Das alles verursacht Kosten. Nicht alle davon sind Euro-Kosten, dass ich jemandem, einem Dienstleister dafür Geld gebe. Vieles davon ist aber auch Zeit. Und viele dieser Studien, die sich das anschauen, unterschlagen das gerne. Wir haben, da gibt es eine ganz interessante Analyse von BCG aus dem Jahr 2022, die wir mal mit großem Interesse gelesen haben, wo man zu dem
BCG, also Boston Consulting Group, große Unternehmensberatung.
Exakt, genau. Ja, sorry, hier voll in der Akronym sozusagen Welt drin, in Anbetracht der Leserschaft, aber völlig richtig, Boston Consulting Group. Und dort ist man zu dem Schluss gekommen, dass Bargeldzahlungen für den Handel Ende zu Ende betrachtet erheblich teurer sind als digitale Bezahlverfahren. Und drittes Beispiel vielleicht aus meiner täglichen Praxis. Bin begeisterter Rennradfahrer, war neulich erst in der schönen Wetterau unterwegs, unweit von Frankfurt, halte an einem Café, wo ich noch nie gewesen war und bestelle meinen Espresso, sehe ein tolles digitales Touchscreen-Terminal dort und komme mit dem Betreiber des Cafés ins Gespräch und er sagt mir, naja, also ich habe hier dieses Terminal, die Akzeptanzlösung, die Hardware, die Software und die Verarbeitung der Transaktion für 0,6% sozusagen eingekauft und findet das total gut. Das will heißen, wenn es um Kosten geht und vor allem wahrgenommene Kosten seitens des Handels, da kann ich nur sagen, es gehört zur ureigensten Aufgabe des Unternehmers, alle Kosten zu optimieren. Und ich glaube, wenn man da mit seinem Dienstleister, der einem das Terminal zur Verfügung stellt, auch nochmal spricht, dann ist da noch was drin.
Also 0,6% von jeder Transaktion.
Das, so ist das,
muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Das heißt, mit anderen Worten, Sie würden dem Händler sagen, okay, es kann sein, dass wir erstmal auf dem Papier teurer sind als die Konkurrenz oder als Bargeldnutzung, aber wir bieten ja auch einen größeren Service, oder was wäre sozusagen die Reaktion? Oder Sie sagen, wie Sie jetzt am Ende angedeutet haben, wir können ja auch noch reden.
Naja, also man würde in erster Linie gar nicht mit uns reden, denn wir sind nur, in Anführungsstrichen, nur das Netzwerk, auf dem die Transaktion läuft, und wir stellen sicher, dass jeder von 3,5 Milliarden Karteninhabern weltweit bei allen 150 Millionen Händlern ohne Probleme bezahlen kann. Die Bereitstellung des Terminals auf der Ladentheke übernimmt einer unserer Lizenznehmer, ein sogenannter Acquirer. Der ist darauf spezialisiert, dieses Interface zu bilden zwischen dem Konsumenten, seiner Karte, dem Händler und unserem Netzwerk.
Aber dem müssen Sie ja was an die Hand geben.
Richtig, das macht aber der Händler. Der muss sich seinen Acquirer suchen. Das heißt, wenn und dort ist es heutzutage ohne Probleme möglich, in der Nähe von 1% Ende-zu-Ende-Kosten zu landen. Also das heißt mit anderen Worten, Sie können jetzt einen Glühweinstand aufmachen, hier für die Kollegen oder in der Nachbarschaft und dort für 1 Euro Glühwein verkaufen, holen sich für 25 Euro beim Mediamarkt ein SumUp-Terminal und verarbeiten diese Transaktion für 1,4% und müssen nichts verhandeln. Sie haben noch nicht einmal gesagt, schau mal, mein Glühweinstand ist so groß, ich mache hier 2 Millionen Umsatz, könnten wir das noch irgendwie optimieren?
Mhm. Jetzt bewegen wir uns ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einer Welt, die auch politisch relativ kompliziert geworden ist. Es gibt in Europa zahlreiche Versuche oder zumindest den Gedanken, sich ein bisschen auch von der Abhängigkeit von Technologien aus den USA zu lösen. Nun sind Sie oder Vertreter eines US-Unternehmens sozusagen. Wie betrachten Sie solche Entwicklungen?
Ja, vielleicht zur Einordnung. Also zufälligerweise ist es so, dass das...
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Im Headquarter unweit von New York liegt bei Mastercard. Das stimmt.
Das, aber Zufall dürfte das ja nicht sein.
Also vielleicht nicht zufällig, aber es ist beliebig. Wir sind ein globaler Konzern und unser Geschäftsmodell funktioniert nur deshalb, weil wir ein globaler Konzern sind, nur weil das Netzwerk immer und überall funktioniert, sind wir da, wo wir sind. Das heißt also, und unser Headquarter könnte überall anderswo sein. 25% unserer Belegschaft sind in Europa beschäftigt und wir haben tiefe Wurzeln hier. Wir kommen aus dem Europay-System. Also insofern das nur zur Einordnung. Aber ich weiß, ich werde auch trotz dieses sehr angenehmen Gesprächs dieses Narrativ jetzt hier nicht fundamental beeinflussen können. Aber ich glaube, es ist nicht in jeder Facette unbedingt korrekt. Nichtsdestotrotz, Sie haben es richtig eingeleitet, es gibt eine Menge Bemühungen in Europa, hier ein etwas Eigenes aufzubauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass man es versucht. Ich denke, da gibt es grundsätzlich immer zwei Approaches, wie man sowas machen kann. Man kann die Industrie einfach mal machen lassen und schauen, was dann rauskommt. Oder man kann es versuchen, irgendwie politisch zu erzwingen. Ich bin natürlich als überzeugter Marktwirtschaftler immer Freund der ersten Lösung. Und da gibt's ja auch bereits einen sehr validen Vorstoß mit der European Payments Initiative und der Wero Wallet, die ja jetzt auf den Markt kommt. Das nehmen wir sehr ernst. Ich glaube, da muss man auch mit dem notwendigen Respekt rangehen und der Initiative auch Zeit geben, sich zu beweisen. Ja, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und Mastercard ist auch ein 60 Jahre altes Fintech. Das heißt, auch Vero wird ein bisschen Zeit brauchen, um zu zeigen, was es kann. Aber wir sind auch jederzeit Lösungspartner. Wir sprachen über das Thema Cybersicherheit. Die Eintrittskarte, um in diesem Game zu spielen, also im Game digitale Bezahlung, die ist relativ groß und die skaliert nicht besonders gut. Mit anderen Worten, Mastercard gibt jedes Jahr etwa 1 Milliarde US-Dollar für die eigene Netzwerksicherheit aus. Alleine nur für den Betrieb. Eine verhältnismäßig ähnliche Eintrittskarte muss jeder lösen, der in diesem Spiel mitspielen möchte. Da muss man das Rad nicht selbst neu erfinden, sondern kann vielleicht sich einfach mal in Partnerschaften begeben.
Sie hatten Vero angesprochen. Wir hatten tatsächlich auch jemanden von der European Payments Initiative, meine Güte, schwieriges Wort, hier bei uns im Podcast auch schon, haben auch schon darüber gesprochen. Das ist ja tatsächlich ein Versuch, den Sie offensichtlich auch etwas ernster nehmen als die Versuche in der Vergangenheit, weil es wahrscheinlich mittlerweile eine Großzahl von Instituten mit einschließt. Könnte es denn ein denkbares Szenario sein, dass angesichts der Zunahme solcher Lösungen die Marke Mastercard mehr und mehr in den Hintergrund rückt und Sie sozusagen da als Dienstleister agieren, im Hintergrund als Zahlungsabwickler und gar nicht so entscheidend ist, ob da vorne noch Mastercard draufsteht?
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, im Diskurs und auch im Handeln geht es niemandem darum, wo sind jetzt die zwei Bälle von Mastercard zu sehen. Ich glaube, das ist nicht die Debatte, die wir führen. Deswegen würde es mich auch überraschen, wenn das jetzt das Endergebnis der Debatte wäre. Am Ende werden wir sehen, wie die Konsumentinnen und Konsumenten das annehmen. Am Ende entscheidet der Kunde darüber, was erfolgreich ist am Markt. Das heißt, wir als Unternehmen und auch als Unternehmer müssen mit einem möglichst guten Produkt an den Markt kommen und schauen, wie wir uns durchsetzen können. Jede Konkurrenz ist da gut. Das ist zwar nicht immer angenehm, aber für die Konsumenten wird es am Ende besser. So, jetzt muss man schauen, können die Bürgerinnen und Bürger in Europa heute irgendetwas noch nicht, was das Thema Payments angeht, was sie morgen können. Mit Vero, mit dem digitalen Euro. Ich vermag das nicht zu erkennen. Das heißt also, da wird es jetzt noch eine weitere, sagen wir mal, Iteration benötigen, um die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, guck mal hier, das Verfahren bringt dir einen echten Vorteil.
Na, es sei denn, man könnte halt argumentieren, das ist ein System, das tatsächlich auf rein europäischen Grundlagen beruht, von einem europäischen Unternehmen gemanagt wird, auf europäischen Servern läuft. Das wäre ja wahrscheinlich für viele schon ein Argument in so einer Lage wie der zeitigen.
Ja, ich glaube, das ist offen für Interpretation. Ich sehe immer mehr chinesische E-Autos.
Das verstehe ich jetzt nicht, das Argument.
Naja, also ich meine, es scheint ja niemanden abzuhalten, dass es sehr, sehr schöne und erfolgreiche und sehr gut etablierte Fahrzeuge aus Deutschland und Europa gibt. Es scheint ja niemanden davon abzuhalten, dass man sich auch einem asiatischen und vor allem einem chinesischen E-Auto zuwendet.
Aber ich kenne schon viele Leute, die das abhalten würde. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde niemals ein chinesisches Auto kaufen. Aber gut,
ich glaube, das ist Argument. Eine philosophische sozusagen Sichtweise. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sagt, wunderbar, jetzt habe ich etwas sozusagen Hausgemachtes. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Es würde mich überraschen, wenn das am Ende der entscheidende Grund wäre, warum Konsumentinnen und Konsumenten sich von einem Verfahren abwenden oder einem Verfahren zuwenden.
Sie haben gesagt, Sie sind überzeugter Marktwirtschaftler sozusagen und deswegen immer etwas skeptisch, wenn sich der Staat zu sehr einmischt. Dann kommen wir doch sozusagen mal zu einem mehr oder weniger staatlichen, öffentlichen Projekt, nämlich dem digitalen Euro, der ja immer noch im Versprechen ist. Wir wissen noch nicht genau, wann er kommt. Wahrscheinlich wird er irgendwann kommen. Wie er ausgestaltet sein wird, ist auch noch so ein bisschen die Frage. Aber da hätte man dann ja sozusagen, wenn das kommt, eine digitale Alternative zu dem, was wir bis jetzt als Bargeld genutzt haben. Das ist ja die Idee. Inwieweit würde das auch ein Unternehmen wie das Ihre betreffen?
Das würde uns ganz sicher betreffen. Jedes alternative Verfahren, was grundsätzlich im Angebot sozusagen ist, ist natürlich ein Verfahren, was wir uns anschauen müssen und überlegen müssen, wie können wir uns da wieder jetzt neu differenzieren und noch einmal demonstrieren, dass wir eben die entscheidenden Mehrwerte für die Konsumentinnen und Konsumenten liefern. Von daher, das würden wir uns sehr, sehr genau ansehen und ich glaube, das werden wir uns auch sehr, sehr genau ansehen. Die Zeichen zeigen in diese Richtung. Die Timeline scheint mir da noch verhältnismäßig weich zu sein. Das heißt, man wird sehen müssen, wie schnell so etwas kommen kann. Und hier noch viel mehr als bei der privatwirtschaftlichen Initiative, über die wir eben gesprochen haben, stellt sich die Frage, warum? Also welchen Zusatznutzen außer dass ich mir jetzt wirklich was Lokales gebaut habe. Welchen Zusatznutzen bringt das für die Konsumentinnen und Konsumenten? Und auf der anderen Seite, da schaue ich dann wiederum als Betriebswirtschaftler drauf, sage ich, naja, also es sind ja immer Investitionen erforderlich für so etwas. Die sind, je nachdem, wen man fragt, extrem unterschiedlich hoch ausgeprägt. Aber die liegen unbestrittenerweise in Milliardenhöhe. Warum müssen wir diese Investitionen eigentlich tätigen?
Ich verstehe sozusagen die Kritik aus Ihrer Position, aber der Grundgedanke wäre ja eigentlich, möglichst viele Zwischeninstitutionen aus dem Weg zu räumen. Eigentlich wäre der Kontakt zwischen demjenigen, der den digitalen Euro hat, und der Zentralbank deutlich direkter, ähnlich wie es beim Bargeld ist sozusagen. Das wäre im Grunde genommen der Game Changer in diesem Modell. Das bedroht natürlich in ferner Zukunft irgendwie auch Sie, es bedroht aber auch das Geschäftsmodell ganz normaler Banken, oder?
Sie sagen es, wenn das der Fall ist, dass wir sozusagen unsere Finanzdienstleister hier disintermediieren mit einer staatlichen Initiative, dann wäre es tatsächlich noch gravierender, als was ich eben aufgezeigt habe. Nicht nur teuer und nicht unbedingt erkennbar, was es nutzt, sondern auch noch Crowding out privatwirtschaftlicher Investitionen. Die erste privatwirtschaftliche Investition, die mir da einfällt, ist gerade die Wero Wallet von der European Payments Initiative. Das habe ich nicht umsonst gesagt, dass man in meinen Augen auch dort noch mal etwas Zeit geben muss für dieses Verfahren, damit es zeigt, was es kann. Ich glaube, das Potenzial steckt da drin. Nur wenn es jetzt ein, sagen wir mal, sehr, sehr mächtig gefördertes Verfahren gibt, welches auf einmal konkurriert, dann droht das zu ersticken.
Also Sie setzen darauf, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis das kommt, oder?
Naja, wir sind in dem Sinne ein sozusagen regelbefolgender Spieler des Ökosystems. Das heißt, wir setzen ehrlich gesagt auf gar nichts, sondern wir entwickeln unser Produkt konsequent weiter. Momentan passiert ja sehr, sehr viel im Payments-Umfeld, gerade auch aufgrund von künstlicher Intelligenz. Und wir wollen einfach das beste Produkt haben. Und wer dann mit uns konkurriert oder nicht konkurriert, das werden wir dann sehen. Und may the best man win. Ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was Sie eben gerade gesagt haben. Es passiert gerade sehr viel im Payments-Umfeld aufgrund von künstlicher Intelligenz. Was meinen Sie damit? Was sind sozusagen aus Ihrer Sicht da die ganz entscheidenden Veränderungen, die gerade passieren?
Ja, in unserer kleinen Payments-Bubble ist aktuell das Thema der...
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und natürlich generative künstliche Intelligenz. Und wie helfen uns jetzt Large Language Models dabei, unseren Einkauf sozusagen zu erledigen? Transaktionen werden jetzt nicht mehr immer nur von mir hier und jetzt sofort vorm Rechner, vorm Handy ausgeführt und auch die Suche nicht, sondern ich gebe jetzt einen Suchauftrag an ein Large Language Model, sage beispielsweise, such mir einen folgendermaßen strukturierten Urlaub zusammen, und wenn du das alles für unter 2.500 Euro buchen kannst, dann buch das bitte, und hier ist mein Bezahlverfahren, mit dem ich das gerne bezahlen möchte. Mhm. Das funktioniert heute schon. Wir haben
Da sehe ich jetzt ganz offen gestanden noch nicht so richtig, warum sie das, was bei Ihnen ändert. Also das ist ja erstmal einfach ein Buchungsverfahren. Das ist, kann Ihnen ja eigentlich egal sein, wie die Ideenfindung da vorher abläuft, ob ich nun nach Suriname fliege oder nach Bombay oder.
Also ich merke schon Ihre Vorlieben für die Reiserichtung. Sehr schön. Ich glaube, das ist genau die intuitive Frage. Warum betrifft das uns? Das betrifft uns ganz massiv, denn was jetzt passieren muss, ist, dass ein Konsument, eine Konsumentin eine Willenserklärung abgibt gegenüber einer Maschine. Und diese Maschine geht jetzt los und sucht was zusammen, macht eine Transaktion. Diese Transaktion findet aber gar nicht unter Beisein der Menschen statt. Das heißt, die Maschine muss dann zum Zeitpunkt der Transaktion dokumentieren können, ja, ich habe tatsächlich die Willenserklärung vom Peter sozusagen hier im Gepäck und tue das, was der Peter will. Und ich habe auch die Berechtigung, auf der Karte, auf der Mastercard von Peter auch eine Transaktion auszuführen. Das hat tiefgreifende technische Implikationen. Das muss fälschungssicher dokumentiert sein. Das muss über die Zeit haltbar sein. Wir müssen diesem gesamten Ökosystem Payments diese Informationen transparent zur Verfügung stellen. Das heißt, es erfordert auch technologische Standards. Es ist plötzlich auch ein neuer Teilnehmer in dieser Payments-Familie, in diesem Ökosystem hinzugekommen, nämlich der Agent. Das heißt, irgendwer muss auch sagen, welche Arten von Agenten sind überhaupt legitim, also sicher genug, zuverlässig genug, als das, was man es ihnen erlauben würde, Transaktionen auszulösen. Weil, also das eine ist, ich gebe eine Frage an und kriege eine halluzinierte Antwort zurück. Das kann mehr oder weniger schlimm sein, je nachdem, was ich mit der Antwort dann mache. Aber das andere ist, ich kriege eine halluzinierte Transaktion zurück. Der kauft irgendwas, was ich gar nicht haben wollte. Und da kommt uns eine entscheidende Bedeutung zu. Wir müssen die Standards setzen. Wir müssen mit den Large Language Model Betreibern die Interfaces definieren. Wir müssen unseren Franchise-Nehmern auf der kartenausgebenden Seite und auf der kartenakzeptierenden Seite die richtigen Interfaces zur Verfügung stellen, damit solche Transaktionen durchlaufen. Und das gibt's schon. Also wir haben vor kurzem gerade in den Emiraten eine solche Transaktion ausgeführt und das wird sehr, sehr schnell gehen.
Okay, das habe ich verstanden. Wenn sozusagen ein KI-Agent für mich einkauft, für mich beginnt die Reisen zu buchen und er dann am Ende auch die Zahlung auslöst, dann handelt er ja praktisch wie ein Mensch und dafür müssen sie die Prozesse abbilden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich sowas freiwillig einleiten würde. Würden Sie sowas schon machen im Moment?
Absolut. Ja. Wir haben eine Marktforschung gemacht unter 7000 Menschen aus Zentraleuropa und haben uns insbesondere auf die Unterschiede zwischen der Generation Z und älteren sozusagen Semestern, wie wir beide, spezialisiert. Und was sich zeigt, sind zwei Dinge. In der Gen Z ist es so, dass man anscheinend ein gewisses Unbehagen, ob der Vielzahl an Möglichkeiten empfindet. Also es scheint eine sozusagen Beunruhigung zu geben, die da lautet, habe ich jetzt wirklich das Beste gekauft? Habe ich jetzt wirklich die beste Wahl getroffen? Ja, und wir nennen das FOBO, ja nicht FOMO, sondern FOBO, also Fear of a Better Option. Mhm. Hätte ich was Besseres haben können? Diese Generation sagt, ey, wenn du mir jetzt einen Agenten zur Seite stellst, der mir das abnimmt und mir sozusagen eine kuratierte Empfehlung gibt, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist irgendwie Infrastruktur dahinter, ich habe eine intelligente Empfehlung bekommen, das ist Wahnsinn, das werde ich sofort nutzen. Also das heißt, und da sind große Unterschiede zwischen den Altersgruppen in der Ausprägung, so wie es meistens ist, neue Technologien werden tendenziell von jüngeren Altersgruppen früher adoptiert, aber ich denke, hier wird das sehr, sehr schnell gehen.
Wir werden sehen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wie lange wird es die Mastercard noch als Plastikkarte geben?
Das ist sehr schwer zu prognostizieren, aber die wird immer digitaler. Das muss man natürlich sagen, ja.
Herzlichen Dank, Peter Rubejšek.
Vielen Dank.
Ich selbst gehöre nicht unbedingt zu denen, die jede technische Neuerung besonders schnell annehmen. Also bin kein Early Adopter im eigentlichen Sinne. Aber ich muss sagen, beim Zahlen mit dem Mobiltelefon war ich schon ziemlich früh dabei. Ich finde es einfach ungeheuer praktisch. Zumal dadurch auch meine Kreditkartendaten nicht bei jedem Einzelhändler landen, sondern nur ein ziemlich nichtssagender, einmalig verwendbarer Code. Inzwischen kann man ja sogar Bargeld mit dem Handy abheben und das führt dazu, dass ich mich manchmal dabei erwische, dass ich einfach vergesse, mein Portemonnaie mitzunehmen und das am Ende dann eigentlich ganz ohne Folgen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns nicht vergessen haben. Sie vielen Dank dafür, dass Sie heute wieder dabei gewesen sind. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wie immer Lucille Garnier übernommen und um die Schlussproduktion hat sich Andolin Sonnen gekümmert. Bleiben Sie zahlungsfähig und seien Sie gerne wieder dabei, wenn der nächste Kapital-Wirtschafts-Podcast erscheint. Bis dahin wünsche ich Nils Kreimeier alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.